Ja, ihr Lieben, ich erinnere mich daran, dass ein Kumpel von mir früher in der Schule immer sagte, so wenn wir auseinandergehen oder wenn wir auseinandergingen und uns verabschiedet haben, lass es dir gut gehen. Kennt ihr vielleicht auch diese Floskel, dass jemand sagt, ja, lass es dir gut gehen. Irgendwie gar nicht so schlecht, es sich gut gehen zu lassen. Aber geht das immer so einfach? In jeder Phase des Lebens es sich gut gehen lassen oder erlaube ich es mir überhaupt, es mir mal gut gehen zu lassen? Und ich habe mir gedacht, klingt das nicht vielleicht auch ein bisschen unverschämt in diesen Tagen, wenn wir so in den Nachrichten schauen, dass ja die Zahl der unter den Trümmern Begrabenen schon an die 30.000 geht und jeden Tag im Krieg 300 Soldaten verletzt werden, ist das dann nicht ein bisschen unverschämt und egoistisch zu sagen, lass es dir gut gehen, dass ich es mir selber vielleicht sage, oder vielleicht geht es euch auch so wie mir, dass man irgendwie immer so ein bisschen schlechtes Gewissen dabei hat. Es bleibt ja doch immer irgendwas offen. Im Weltgeschehen natürlich, aber vielleicht auch im Alltag so bei uns oder für mich in der Gemeinde. Irgendwie gibt es ja immer Baustellen und man kann immer irgendwo mehr machen. Ja, lass es dir gut gehen. Kann man das überhaupt sagen? Oder wird das nicht doch schnell zu so einer Floskel, lass es dir gut gehen, so wie man vielleicht früher so in Glückskeksen, so nach dem Chinesenbesuch, so ein Vers rauszog und da steht dann irgend so eine kleine Weisheit drauf, ne? Ja, lass es dir gut gehen heute, genieße den Tag oder wie auch immer. Ist natürlich schön, wenn man das sagen kann, lass es dir gut gehen und wenn es auch tatsächlich geht, aber nicht immer geht das. Und unser Leben besteht auch aus Gegensätzen. Ich knüpfe vielleicht so ein bisschen an die Predigt an, die ich vor 2 Wochen mal gehalten habe. Da ging es um Höhepunkte und Tiefpunkte im Glauben. Und ich bin jetzt über einen schönen Bibelabschnitt gestoßen, der auch so von diesen Gegensätzen im Leben spricht, die anscheinend irgendwie dazugehören, aber wo es trotzdem auch darum geht, ja, wie können wir angesichts dieser beiden Pole trotzdem ein gutes, erfülltes Leben bekommen oder es uns gut gehen zu lassen. Der heutige Abschnitt, den ich für uns mal mitgebracht habe, der lässt sich vielleicht auch so ein bisschen so in diese Weisheitsliteratur einordnen, also nicht so im Sinne der Glückskekse, sondern das Buch Prediger gehört zu der sogenannten Weisheitsliteratur der Bibel. Also die Bibel kann man ja einteilen so in verschiedene Kategorien, was da so alles so drin steht. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, die ganze Bibel ist doch eigentlich Weisheitsliteratur, steckt ja voller Weisheit. Aber es gibt doch Unterschiede. Es gibt zum Beispiel Bücher in der Bibel, die wollen eigentlich nur Geschichte beschreiben. Also ich denke an die Bücher ganz so am Anfang, Könige oder Chronik, da lesen wir von den Königsdynastien oder von den Herrschern, von der Geschichte des Volkes Israel. Also das sind eher so Geschichtsbücher. Und dann gibt es natürlich im Neuen Testament so die Evangelien, die handeln natürlich vom Leben, vom Sterben, von der Auferstehung Jesu. Dann gibt es die Apostelgeschichte, das ist eigentlich auch so eine Art Geschichtsbuch, heißt ja auch Geschichte, ne, wo die Geschichte der ersten Christenheit geschildert wird. Es gibt die Briefe von Paulus in besonderer Weise, wo er an Gemeinden schreibt. Also man kann das sehr differenzieren. Und es gibt so einen Teil in der Mitte der Bibel, kann man sagen, und diesen Teil, den nennt man Weisheitsliteratur. Da gehören so verschiedene Bücher dazu, wie zum Beispiel das Buch Hiob. Kennen wahrscheinlich viele von euch. Eins der ältesten, vermutlich sogar das älteste Buch der Bibel, rund 3000 Jahre alt. Ein Buch voller Weisheit, das so Fragen des Lebens und vor allem auch Fragen mit Gott nachgeht. Ne, wie können wir das Leid in dieser Welt erklären? Also Fragen, die der Mensch schon seit jeher hatte. Weisheitsliteratur. Dazu gehören auch die Sprüche Salomos beispielsweise oder eben auch das Buch Prediger, das ich heute mal mit uns so ein bisschen anschauen möchte. Im Hebräischen heißt das Kohelet. In manchen Bibeln ist das sogar als Überschrift dann noch so mit eingegangen. Vielleicht ist in eurer Bibel steht Kohelet. Das ist der Prediger. Weisheitsliteratur. Und manchmal ist das so, diese Weisheitsliteratur ist manchmal so allgemein gehalten, dass man tatsächlich denken könnte, ja, das findet man vielleicht auch mal in einem Glückskeks. Das ist so eine allgemeine Weisheit, wie wir sie vielleicht auch bei Konfuzius in der chinesischen Weisheitslehre finden können. Ich habe es vergessen, ich wollte eigentlich eine Karikatur mitbringen. Es gibt eine schöne Karikatur, wo jemand vor einem leeren Kühlschrank sitzt und hineinstarrt. Und dann steht da drunter, Konfuzius sagt, manchmal ist das, was du suchst, bereits in dir. Ihr habt das Bild vor Augen. Ich glaube, ich bringe sie irgendwann demnächst nochmal mit. Je öfter ich so eine Predigt lese, umso mehr fällt mir ein, aber ich habe auch strenge Zeitvorgaben heute. Manchmal ist das, was du suchst, bereits in dir. Der Kühlschrank ist leer, ja. Weisheitsliteratur. Einer der Spitzensprüche aus der Weisheitsliteratur ist zum Beispiel auch so eine ganz allgemeine Weisheit, nämlich, da heißt es in den Sprüchen Salomo, lieber in der Wüste wohnen, als bei einem zänkischen Weib. Lieber in der Wüste wohnen, als bei einem zänkischen Weib. Ja, was da an Weisheit drinsteckt. Es gibt sicher auch noch andere Stellen, die jetzt vielleicht nicht so frauenfeindlich sind, aber bei einem zänkischen Weib wohnen, wer möchte das schon, ne? Übrigens auch ein ganz bekannter Ausspruch kommt aus den Sprüchen, wer anderen eine Grube gräbt, ist Totengräber. Nein, fällt selbst hinein. Kommt auch aus der Bibel, also was da alles drinsteht. Und ihr merkt, das sind so ganz allgemeine Sprüche, die könnte man vielleicht auch so in einem Glückskeks finden. Ein großer Teil der Bibel ist tatsächlich Weisheitsliteratur und gibt aber auch Anleitungen dafür, im Grunde, wie Leben gelingt. Ja, wer anderen eine Grube gräbt, muss aufpassen, dass er nicht selber reinfällt. Das sind so ganz allgemeine Weisheiten. Und ich bin ja überzeugt, klar, die Bibel ist von Menschen geschrieben, aber die Bibel ist natürlich auch von Gott inspiriert. Und deshalb glaube ich zutiefst, dass wir auch in dieser vielleicht recht profanen oder weltlichen Weisheitsliteratur auch irgendwo dem Schöpfer begegnen. Weil Gott hat die Menschen inspiriert, die auch die Bibel geschrieben haben. Das sind Menschen, die ihr Leben auf Gott ausgerichtet haben, nach Gott gefragt haben. Und die haben diese Weisheiten aufgeschrieben. Deshalb bin ich überzeugt, auch in diesen ganz einfachen profanen Weisheiten finden wir auch ein Stück weit die Weisheit des Schöpfers, die Weisheit Gottes, wo er uns Anleitung gibt, wo er uns Tipps gibt, wie wir uns das vielleicht auch gut gehen lassen können, wie Leben gelingt. Und wir merken das gleich in unserem Abschnitt. Unser Leben verläuft eben oft in Gegensätzen. So wie ich auch vor 2 Wochen darüber gesprochen habe, auch unser geistliches Leben manchmal. Da gibt es Hochpunkte, Höhepunkte und da gibt es aber auch die Tiefen, wo wir auch mit Gott rechnen müssen. Und Gott sei Dank haben wir auch die Höhepunkte, die uns da dann ermutigen. Ich möchte uns einen wunderschönen Abschnitt aus der Bibel lesen und ich hoffe, ich ermutige euch, hier ein Stück weit mal diese Weisheitsliteratur der Bibel anzuschauen. Ich war da ganz begeistert, als ich jetzt mal wieder so das Buch Prediger aufgeschlagen habe. Ich habe ein bisschen längeren Abschnitt, ihr werdet merken, da ist die ganze Zeit so von Gegensätzen die Rede. Ich lese trotzdem mal diesen Abschnitt, weil ich finde, er ist eigentlich unheimlich wertvoll. Und dann bündle ich dich das mal so in 3 Gedanken. In Prediger 3, 1 bis 15 heißt es, alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun an seinem Leben. Also es sich gut gehen lassen. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott, damit man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Wow. Ich habe das gern mal so wirklich im Ganzen gesehen. Der letzte Satz, der hat es natürlich auch in sich. Was heißt das denn? Ne? Aber ich habe mir da gestern Abend noch kurz Gedanken drüber gemacht. Ne, was geschieht, das ist schon längst gewesen. Was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Wir werden da gleich noch kommen. Gott stellt nämlich hier dem Zeitlichen, ich nehme das so ein bisschen vorweg, das Ewige gegenüber. Ne, und in der Ewigkeit ist ja Vergangenheit und Zukunft irgendwie gegenwärtig oder ganz geheimnisvoll. Aber ich hoffe, es ermutigt euch mal so ein bisschen in der Weisheitsliteratur zu lesen. Ich finde das sehr spannend. Man kriegt auf vieles Antworten, manche Fragezeichen werden vielleicht auch aufgeworfen. Ich habe, wie gesagt, mal so drei Gedanken dazu. Ein erster, in Gegensätzen leben. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger hier. Und dann zählt er ja so eine ganze Latte von Gegensätzen auf. Ne, wir haben es noch im Ohr, Pflanzen und Ausreißen. Man könnte auch Ernten sagen dazu. Weinen und Lachen, umarmen und loslassen, Steine werfen, Steine sammeln, reden und schweigen. Und ich bin überzeugt, der Prediger könnte noch eine ganze Menge solcher Gegensätze hier aufführen. Also ich denke, ihr kennt auch noch viele solcher Gegensatzpaare, aus denen unser Leben besteht, weil sich unser Leben eben in diesen Gegensätzen bewegt. Ich habe hier mal so einen Magneten abgebildet, zwei Pole, die vielleicht in unserem Leben einfach eine Rolle spielen. Gegensatz heißt ja auch nicht unbedingt, dass das eine dem anderen widerspricht, sondern Gegensatz heißt eigentlich nur, dem einen wird etwas anderes entgegengesetzt und vielleicht gehört beides letztendlich dazu. Und ich denke, so leben wir das ja auch, so erleben wir das ja auch im Alltag, dass wir ständig auch in solchen Gegensätzen leben. Zum Beispiel der alltägliche Rhythmus, den wir so haben von Wachen und Schlafen. Das ist eigentlich ja auch ein ganz natürlicher Rhythmus. Ich habe mir nochmal so überlegt, ja, eigentlich schade, dass man so ungefähr ein Drittel seines Lebens verpennt. Ja, aber auf der anderen Seite gehört es auch dazu. Es wäre ja auch schlimm, wenn die Arbeit keine Grenzen hätte. Ne, wenn man sich nur kaputt schaffen würde. Und so hat irgendwie, ist beides begrenzt und das ist auch gut so. Natürlich so beim Schlaf, ich sag mal so, ein paar Tage Schlafentzug, das kann ein Mensch ganz gut überleben, aber wenn man richtig da überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt, dann wird man tatsächlich krank. Und andererseits auch, wenn man zu viel schläft, ist auch nicht gesund. Beides braucht es und wie es der Prediger hier sagt, alles hat seine Zeit. Was kennen wir noch für Gegensätze? Ich denke, vielleicht die Jahreszeiten. In manchen Regionen wird das gar nicht so deutlich. Als wir auf Teneriffa lebten, so haben wir gedacht, hier wird ja gar nicht Winter so richtig. Ne? Obwohl so auf den großen Höhen, auf 3000 Meter, hat man dann auch schon mal Schnee gehabt im Februar. Da macht sich das wieder doch bemerkbar. Woran man das merkt, ist aber doch so ein bisschen an diesem Rhythmus von Saat und Ernte. Nämlich wenn da im Herbst so die Kastanien reif wurden, dann wusste man, aha, jetzt geht's so allmählich auch hier auf den Winter zu. Also auch da haben wir diese Gegensätze. Auch in diesem Beispiel von Säen und Ernten. Ne? Das hat der Prediger ja hier auch mit aufgegriffen, wenn er sagt, Pflanzen hat seine Zeit, Ausreißen hat seine Zeit. Oder ganz einfach, wir Menschen, wir brauchen doch den natürlichen Rhythmus von Einatmen und Ausatmen, oder? Oder habt ihr schon mal versucht, nur einzuatmen? Also wenn wir nur einatmen würden, würden wir vermutlich, wenn das anatomisch möglich wäre, uns irgendwann aufblähen und platzen. Wenn wir dagegen nur ausatmen würden, bis es nicht mehr geht, dann würden wir irgendwann wie ein schlapper Luftballon in der Ecke liegen. Also auch das brauchen wir. Alles hat seine Zeit. Wir brauchen so diesen gesunden Rhythmus der Gegensätze. Und der Prediger hier, so der, ja, der klagt das ja nicht an, sondern er stellt es einfach mal fest, so ist es. Ne? Alles hat seine Zeit, so ist es. Wir leben in diesen Gegensätzen. Und ich bin auch davon überzeugt, ich sag mal so, nur die Früchte zu genießen, ohne zu arbeiten und ohne sich irgendwie zu bewegen, ich sag mal, die Kalorien, die kann man ja gar nicht mehr abbauen. Das wäre also auch nicht gesund auf Dauer, also nur Genuss. Oder auf der anderen Seite, nur arbeiten, ohne die Früchte der Arbeit zu genießen, wäre auch sehr frustrierend, wenn man nicht beides auch irgendwie hat. Und Gott hat uns das ja auch so vorgemacht. Auch da gibt es eine Weisheit in der Bibel, hat gesagt, der siebte Tag, das ist der Ruhetag. Da könnt ihr diesen Tag für euch nutzen und für eure Beziehung mit Gott und könnt wieder Kraft für die neue Woche tanken. Ja, das hat sich ja bei uns auch in einem Rhythmus niedergeschlagen. Ja, das erstmal so ganz allgemein die Feststellung, die auch der Prediger hier trifft. Unser Leben ist anscheinend, besteht aus diesen Gegensätzen. Im Großen, im Allgemeinen, aber auch so im Kleinen, im Alltag, im ganz Persönlichen. Vielleicht ein Gegensatzpaar, was ich hier nochmal so ein bisschen rausheben möchte. Das fand ich irgendwie auch nochmal ganz schön. Hier steht nämlich auch das Gegensatzpaar von Umarmen und Loslassen, so kann man das auch übersetzen. Beides hat seine Zeit. Und das nur mal so als Beispiel, ne? Wer vielleicht Kinder großgezogen hat, der wird das wissen, ne? Dass Umarmen und Festhalten seine Zeit hat, aber ebenso auch Loslassen und Freigeben. Denn wenn man nur umarmt und nur klammert, ist das nicht gesund für die Entwicklung. Und so ein Kind wird nicht selbstständig. Wenn man nur loslässt und alles so laufen lässt, so nach dem Laissez-faire-Stil, da fehlt dann auch irgendwo die Orientierung. Also irgendwie braucht es auch beides und wir erleben auch sicherlich beides so in unserem Leben, dass es diese Zeiten gibt von Umarmen, Umklammern und auch von Loslassen. Das hat ja auch was so mit Geben und Nehmen zu tun. Und vielleicht auch so für uns oder für dich nochmal so ganz persönlich, vielleicht bist du so ein Typ, der unheimlich gerne gibt, der sich sehr engagiert in der Gemeinde und einfach so ein Gebertyp bist, ne? Dann kannst du dir vielleicht mal die Frage stellen, ja, aber wo ist vielleicht die Zeit oder der Ort, wo ich auch mal auftanken kann? Das hat Jesus auch vorgemacht, ich gebe das Beispiel gleich noch. Ne, wo ist für mich die Zeit, wo ich auch mal nehmen kann? Ne? Lass es dir gut gehen, damit das andere auch wieder gut möglich ist. Es gibt aber auch so, sag mal so, die Typen, die gerne nehmen. Und die müssen sich vielleicht eher überlegen, wo kann ich anderen das geben, was ich auch von ihnen erwarte. Nur merken die Leute das manchmal nicht ganz so gut. Dann müssen wir vielleicht so ein bisschen drauf aufmerksam machen. Aber in Gegensätzen leben heißt im Grunde auch ausgeglichen leben. Und das hat Jesus selbst auch vorgemacht, wenn man sich überlegt, er war ja ein Gebertyp. Er hat sogar alles gegeben. Er hat sein ganzes Leben gegeben für uns, für die Menschen, damit die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung ist. Aber warum konnte er alles geben? Weil er alles hatte von Gott. Er wusste, dass er alles von Gott hatte. Und deshalb konnte er auch alles geben in besonderer Weise. Und es gibt auch bei Jesus so die Orte, wo er sich dann nochmal zurückgezogen hat, wo er nochmal alles von Gott brauchte, um dann auch alles zu geben. Ich denke so an diese Stelle vor Jesu Kreuzigung im Garten Gethsemane, wo er sich zurückzieht mit dreien seiner intensivsten Jünger und dann selber sich nochmal von ihnen entfernt und zu Gott betet, alleine. Er erwartet alles von Gott und stellt seinen Willen unter Gottes Willen und sagt, dein Wille geschehe. Ja, er konnte alles geben, weil er auch alles von Gott hatte. Ja, aber Jesu Leben hier auf Erden war ja auch begrenzt. Und das war auch klar, auch wenn das einen besonderen Plan hatte. Jesu Leben war begrenzt. Und wir gehen jetzt ja auf die Passionszeit zu mit dem Karfreitag. Zum Glück hört es da nicht auf. Aber diese Grenze des Lebens, die zeigt uns der Prediger hier ja auch in besonderer Weise auf, damit wir uns nochmal Gedanken darüber machen. Ja, wie ist das denn mit unserem Leben, wenn das so begrenzt ist? Ist ja eigentlich dann ein Trauerspiel, wenn das nur aus diesen Gegensätzen besteht und dann nichts mehr kommt. Und da setzt der Prediger etwas noch entgegen. Und das ist mein nächster Gedanke, mit Endlichkeit leben. Also in Gegensätzen leben, macht er hier deutlich, so verläuft das Leben. Und er macht auch deutlich, ja, das Leben ist begrenzt. Also mit Endlichkeit leben. Das erste Gegensatzpaar, das der Prediger hier verwendet, ist das Gegensatzpaar von geboren werden und sterben. Ich denke, das ist auch etwas, was wir alles kennen, ne? Eine ganz alltägliche Erfahrung. Und das setzt der Prediger hier gleich an den Anfang. Alles hat seine Zeit, geboren werden und sterben. Es hört sich immer so einfach an und wenn es dann plötzlich in einem Leben irgendwo wahr wird, wird das trotzdem wieder eine ganz neue Erfahrung. Aber ich glaube, dass die Bibel uns da auch ganz viel gibt und sie verschweigt das auch nicht, dass es diese Grenze gibt, diese Grenze des irdischen Lebens. Und der Prediger und auch die Weisheitsliteratur, die betonen das an manchen Stellen. Also Prediger in besonderer Weise, der sagt ja am Anfang so ein bisschen fast nihilistisch, alles ist eitel, alles ist vergänglich in irgendeiner Form. Aber gibt auch Mut und gibt auch Anweisungen, wie wir das Leben doch so leben können, dass wir es uns gut gehen lassen können. Der römische Philosoph Seneca, der zeitgleich mit Jesus gelebt hat, der hat mal gesagt, Leben ist Vorbereitung auf das Sterben. Das ist eigentlich ein ziemlich hartes Wort, aber in gewisser Weise stimmt das ja. Also da kommt noch was danach. Und wir brauchen gar nicht so andere Weisheitslehrer da bemühen. Auch in dem Psalm, in Psalm 90 beispielsweise, lesen wir, dass der Psalmbeter da betet, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist ein Vers, den ich eigentlich so ziemlich auf jeder Beerdigung irgendwie versuche mal unterzubringen, weil das ja doch wirklich Weisheit ist. Herr, lehre uns bedenken, dass unser Leben endlich ist, damit wir klug werden und im besten Fall nach dir fragen. Mit Endlichkeit leben heißt im Grunde, ja, mit dieser Grenze zu leben. Leben ist eine Vorbereitung auf das, was danach kommt. Der Tod ist die Begrenzung unseres irdischen Lebens, aber ja, auch wenn wir gerade so die Osterzeit jetzt so vor uns haben, natürlich ist es so, dass Jesus uns auch etwas da entgegensetzt. Gegen dieses irdische und begrenzte Leben wird auch etwas entgegengesetzt. Auch in unserem Abschnitt vom Predigerbuch, deshalb so dieser geheimnisvolle Schluss, da geht es nämlich um Ewigkeit. Der Zeit wird im Grunde auch etwas entgegengesetzt, und zwar die Ewigkeit. Und das ist das, was Gott uns ermöglicht, indem er ja in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist und diesen Riss wieder zugemacht hat, damit wir Hoffnung haben auf ein ewiges Leben. Und als Zeichen dafür ist Jesus ja nicht im Grab geblieben, da war nicht Ende, sondern er ist auferstanden und hat sich sogar zu den Zeiten seiner Auferstehung rund 500 Personen gezeigt, so beschreibt das die Bibel, damit sie Zeugen werden für seine Auferstehung, bevor er dann in den Himmel aufgenommen wurde. Ja, so ist Zeit und Ewigkeit. Und es ist so, dass viele Geschichtsschreiber, auch außerhalb der Bibel, in Jesus irgendwie eine besondere Person gesehen haben. Weil das eben so ist, jetzt geht die Kunde seiner Auferstehung weiter, das ist das, was die ersten Christen ja motiviert hat. Sie trafen sich am Tag der Auferstehung, am Sonntag, nicht mehr am Sabbat. Das ist etwas, was ja etwas Neues gebracht hat. Und deshalb haben manche Geschichtsschreiber geschrieben, zum Beispiel einer, Tacitus, ein römischer Geschichtsschreiber, schrieb über Jesus, der gekreuzigt wurde durch Pontius Pilatus, ein Mensch, wenn er denn ein Mensch war. So eine ganz kurze Anmerkung gibt es da. Wenn er denn ein Mensch war. Also man wunderte sich schon über das, was Jesus war und was er brachte. Und die Bibel sagt, dass jeder, der sich an diesen Jesus Christus hält, dass der auch die Endlichkeit unserer Zeit überlebt. Dass er quasi ewig leben kann bei ihm. Das verspricht uns Gott. Leben heißt auch sterben lernen. Und Gott gibt uns da ganz viel an die Hand, auch an Hoffnung. Jetzt könnte man ja meinen, oha, das ist aber schwere Kost, das heißt ja heute, lass es dir gut gehen. Das redet er jetzt die ganze Zeit vom Sterben. Aber ich glaube und bin auch überzeugt, wir können es uns eigentlich erst gut gehen lassen, wenn wir uns dessen bewusst sind, was der Prediger uns hier vor Augen führt. Dass unser Leben eben in Gegensätzen sich vollzieht, und wir aber in der Hoffnung auf eine Ewigkeit trotzdem genießen können. Und hier ist es auch die Früchte der Arbeit mehr oder weniger. Essen und Trinken, Feiern ist erlaubt, weil wir Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht. Und deshalb, ja, ein letzter Gedanke auch von unserem Text, mit der Ewigkeit rechnen. In Gegensätzen leben, mit Endlichkeit leben, mit der Ewigkeit rechnen. Ich denke, diese drei Dinge gehören dazu, um ein erfülltes Leben zu leben. Alles hat seine Zeit. Das ist ja so das innerweltliche Prinzip. Und wie gesagt, der Prediger stellt es nur fest, das Leben ist begrenzt, aber der Zeit wird auch etwas entgegengesetzt, nämlich die Ewigkeit. Zeit wird ja sehr relativ empfunden. Manchmal vergeht sie schnell, manchmal vergeht sie nicht so schnell. Ich nehme mal gerne das Beispiel auf dem Zahnarztstuhl, da denke ich, so eine Minute ist ganz schön lang. Es gibt andere Sachen am Strand oder auf einem tollen Konzert ist eine Minute sehr kurz, wird sehr relativ empfunden. Manchmal vergeht sie wie im Flug, auch so ein Leben. Man sagt ja so, am Ende hat man das Gefühl, es geht immer schneller. Ich weiß nicht, wie es euch geht, je älter man wird. Am Anfang, wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, dachte ich mir, wow, bis ich erst mal 18 bin, das dauert ja noch. Ne? Und jetzt, bis ich dann schon bald 80 bin, das geht dann nachher doch relativ schnell. Aber über alles Zeitliche setzt der Prediger hier die Ewigkeit entgegen und sagt hier, Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Das kommt nach diesen ganzen Gegensatzpaaren, die es in dieser Zeit gibt. Lachen und Weinen und so. Dann kommt, ja, Gott hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Eine andere, modernere Übersetzung sagt hier, Gott hat den Wunsch in unsere Herzen gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Angesichts dieser Polarität hat Gott in unser Herz gelegt, danach zu fragen, was ist ewig, was hat Bestand? Und ich glaube, dass diese Frage auch wirklich in uns Menschen hineingelegt ist. Und das hat was zu tun mit unserer Ebenbildlichkeit, weil Gott uns ein klein wenig niedriger gemacht hat, als er selber ist, so heißt es in einer Stelle. Das hat was mit dieser Ebenbildlichkeit zu tun. Der Mensch ist Gott abhanden gekommen, aber ein Stück diese Sehnsucht nach dem, was bleibt, nach dem Ewigen, die ist in uns hineingelegt. Und solche Fragen, die hat, glaube ich, jeder Mensch auch im Leben und jeder, der so ein bisschen denkend durchs Leben geht, wird sich diese Frage stellen müssen. Ja, was ist denn eigentlich nach dem Tod? Und diese Frage, ich sag mal, da kommt eigentlich kein Mensch dran vorbei. Das ist ja die sogenannte Gretchenfrage. Jetzt müssen wir wieder den Faust bemühen, leider, den Goethe. Die Gretchenfrage ist ja die Frage, dass das Gretchen, dieses kleine hübsche Mädchen, den Dr. Faust fragt, wie hältst du es mit der Religion? Das ist die Gretchenfrage, darum geht's. Ich würde das noch ein bisschen weiter fassen. Rechne ich mit dem, dass danach noch was kommt, mit der Ewigkeit rechnen. Dazu ermutigt uns auf jeden Fall hier der Prediger in diesem schönen Bibelabschnitt. Rechne ich mit dem, dass danach noch was kommt? Und bin ich vorbereitet auf das, was dann kommt? Und gibt es einen Gott? Und wenn es einen Gott gibt, ja, wie ist denn dieser Gott? Und auch da gibt die Bibel uns ganz deutliche Antworten. Und sagt, wenn du wissen willst, wie Gott ist, ja, dann schau dir Jesus an. Jesus selber sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er erzählt ja ganz viele schöne Gleichnisse, wie Gott der Vater ist, in den Gleichnissen vom Verlorenen, der eigentlich nur darauf wartet, dass er die Menschen, seine Menschen wiederfindet, dass sie wieder zu ihm kommen. Ja, sogar noch weitergehend in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, da läuft der Vater dem Sohn noch entgegen. Also so ist Gott. Er kommt seinen abhanden gekommenen Menschen noch entgegen. Er hat auch dieses Loslassen und Herzen und Umarmen, das steckt auch in diesem Gleichnis drin. Gott gibt uns die Freiheit, er lässt uns die Entscheidung. Der verlorene Sohn durfte gehen, aber Gott freut sich, wenn er wieder nach Hause kommt. Und er läuft ihm sogar entgegen, als er ihn sieht. So ist Gott. Und in Jesus Christus kommt Gott uns noch einmal so entgegen, auf besondere Weise. Und will uns einladen, mit ihm zu leben. Wohl noch in diesen Gegensätzen, aber mit einer Hoffnung auf Ewigkeit, die uns auch feiern lässt, die es uns auch gut gehen lässt. Gott zeigt uns hier auch in diesem Wort, dass das Leben aus Gegensätzen besteht, auch für ein gelingendes Leben notwendig ist, aber er zeigt uns auch, dass das Leben endlich ist und letztendlich eine Vorbereitung vielleicht auf das, was danach kommt, und malt uns letztendlich aber diese offenen Arme des Vaters auch vor Augen, der auf uns wartet. Und ich denke, das ist mehr als nur eine Glückskeksweisheit. Amen.